Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass es so voll ist um diese unchristliche Uhrzeit. Worum es heute gehen soll, ist sozusagen einer der vielen oder wenigen Nerdsportarten. Ich will ein bisschen was erzählen über Modellraketen. Leute, die sich damit schon beschäftigt haben, werden nicht besonders viel Neues lernen, außer vielleicht hinten raus beim Erfahrungsaustausch. Ich will einen kurzen Überblick darüber geben, wie funktioniert das eigentlich, wie sieht die technische Situation aus, wie sieht die rechtliche Situation aus. Viele Folien, die ich hier habe, habe ich von der NASA geklaut, weil die halt ganz hervorragende Schulungsmaterialien dazu haben. Was jetzt hier in den Folien noch fehlt, ist die Sources-Seite, die ergänze ich dann hinterher noch. Wie sieht so eine Rakete aus? Hat jemand von euch zufällig einen Laser, den ich benutzen könnte? Herzlichen Dank. Das Schöne ist, auf dem Kongress kann man sich da immer darauf verlassen, dass es einen mit einem Laser gibt. Gut. Also so eine Modellrakete besteht im Wesentlichen aus Pappe und hat eine Röhre, die mehr oder minder lang ist, eine Spitze, in die man die Dinge, die man da hochschießen möchte, unterbringen kann und natürlich das Wichtigste, einen Treibsatz. Stabil gehalten wird das ganze Ding von den Finnen, diese Dinger hier hinten dran, die man schon so kennt, und runter kommt das Ganze mit einem Fallschirm, der da so zusammen gefaltet drinnen liegt. Die Rakete selbst wird gestartet auf so einer dünnen Drahtstange. Die schiebt man da so rauf. Und dafür sind diese, was im Englischen hier so schön Lounge Lug heißt, das sind so kleine, dünne Papphülsen. Man kann auch ganz prima Strohhalm nehmen oder sowas, wo halt diese Drahtstange durchpasst. Jetzt denkt man, naja gut, ich meine, sieht da echt aus wie Spielzeug, so ein bisschen Pappe und so. Das Erstaunliche ist, wenn man eine gut gebaute Modellrakete hat, dann fliegt die irgendwie so 300 bis 600 Meter hoch. So, also da kann man sich schon irgendwie eine Menge lustige Sachen mit ausdenken. Wie funktioniert der Motor, der sozusagen das wichtigste Teil des Ganzen ist? Hinten haben wir eine Düse. Diese Düse ist in der Regel aus Keramik. Also wenn man hinten so rauf guckt, sieht man so ein bisschen so eine schwarze Keramik. Jetzt habe ich meine Treibsätze vergessen, ich hole die gleich noch. Die Außenhülle besteht auch aus Pappe. Also Pappe ist im Modellraketensport sozusagen das universelle Konstruktionsmaterial. Der Antriebssatz ist in der Regel Schwarzpulver. Es gibt auch für stärkere Raketen andere Antriebsmittel. Das sind dann sogenannte Composite-Sätze, die halt aus ein bisschen kräftigeren Abbrand bestehen. Und dann gibt es eine Delay Charge, die nichts weiter macht als eine gewisse Verzögerung zwischen dem Abbrand des Antriebssatzes und der sogenannten Ausstoßladung, die hier ist, zu bieten. Wenn man sich so den Flug von so einer Modellrakete anguckt, dann jetzt fehlt mir die Grafik, Entschuldigung. Wenn man sich den Flug von so einer Modellrakete anguckt, dann fliegt die halt hoch. Irgendwann geht der Raketenmotor aus und die Ausstoßladung kommt, und zwar nach einer gewissen Verzögerung. Wenn man sich jetzt so diese Treibsätze anguckt, die haben immer so eine Nummerierung. Da steht halt zum Beispiel drauf so C5-6. Und dieses C ist eine Angabe für die Dicke des Motors und für den ungefähren Schub, den so ein Motor entwickelt. 5 ist der Schub, der so über die Zeit im Durchschnitt entwickelt wird. Und die letzte Zahl ist genau diese Verzögerung, die diese Verzögerungsladung macht. Das heißt, wenn da steht C5-6, wissen wir, das ist halt ungefähr so dick, macht ungefähr 5 Newtonmeter Schub über die Flugzeit so im Schnitt. Und die 6 hinten raus bedeutet dann 6 Sekunden Verzögerungszeit. Das heißt, die Rakete hat nach dem Abbrand der Treibladung noch 6 Sekunden Flugzeit, die sie ohne Antrieb fliegt, bevor die Ausstoßladung kommt. Warte mal, ich gucke mal, es gibt da so eine schöne Grafik zu. Klick. Ich hoffe, ich finde sie so schnell. Hier. So, was man hier ganz gut sehen kann, das ist ein C63-Treibsatz. Am Anfang ist der Schub sehr hoch. Das heißt, so in den ersten paar Zehntelsekunden kann der halt auch mal richtig hochgehen, und zwar wesentlich mehr als der Durchschnitt hier. Fällt dann so auf knapp unter dem ab, was hier so angegeben ist. Also 6 wäre jetzt hier so der Newton-Schub. Und nach der Abbrandzeit, also hier im Schnitt so 2 Sekunden, passiert erstmal eine ganze Weile nichts. Und dann kommt hier plopp die Ausstoßladung. So, also hier ist Zeit, da ist Schub. Das ist eigentlich relativ einfach. Der Sinn des Ganzen ist natürlich, dass man oben zum Beispiel halt irgendwie fotografieren kann oder die Rakete noch eine Ecke weiter hochfliegen kann oder was auch immer. Es gibt auch welche Treibsätze, wo hier einfach eine Null steht. Das heißt, sofort nach Abbrand des Treibsatzes kommt die Ausstoßladung. Ist für einige Anwendungen auch ganz sinnvoll, aber nicht für alle. So, da waren wir noch nicht. Hier waren wir. Moment. Klick. So, runter kommt das ganze Ding dann halt mit dem Fallschirm. Der Fallschirm, wie wir uns erinnern, ist vorne reingepackt, hier. So, und wenn wir jetzt uns angucken, hier sitzt die Treibladung, die treibt das ganze Ding an. Dann kommt die Ausstoßladung. Und damit der Fallschirm nicht anbrennt, was sozusagen eines der häufigsten Probleme ist, dass man irgendwie in der Praxis antrifft, dass einem der Fallschirm anbrennt, gibt es halt hier noch so ein bisschen Watte. Das ist halt so eine bisschen mit Mineralsalzen getränkte Zellulose, die da einfach reingestopft wird zwischen Raketenmotor und Fallschirm. Und wenn die Ausstoßladung kommt, dann fängt die Hitze angeblich auf. So, also in der Praxis hat man so, naja, wenn man nicht viel von dieser Watte immer da reinstopft, so, naja, so alle 5 Flüge einen angebrannten Fallschirm, das passiert schon mal. Also da muss man halt auch ein bisschen üben so und irgendwann wird es auch besser, so irgendwie passiert so alle 5 Flüge ungefähr, dass mir der Fallschirm anbrennt. Gut, nehmen wir mal an, der Fallschirm ist nicht angebrannt, dann kommt die Rakete am Fallschirm runter, die Ausstoßladung hat hier vorne die Nasenspitze abgestoßen, die hängt nochmal an einem Faden, damit man sie nicht einzeln einsammeln muss und die Rakete kommt halt dank ihrem eigenen Gewicht so runter, wie der Fallschirm halt sich entfaltet hat. Also wenn man halt einen großen Fallschirm hat, dann dauert es halt länger. Große Fallschirme haben den Nachteil, dass man, wenn auch nur ein bisschen Wind ist, dass man dann richtig weit rennen muss, weil der Fallschirm halt so richtig schön wegtreibt und mit ziemlich hoher Sicherheit jeden einzelnen Baum findet, der da irgendwo in der Gegend rumsteht. So, das ist so das übliche Verhalten. Das heißt also so, die idealen Startfelder sind halt so wirklich Gegenden, wo es weit und breit keinen Baum gibt und auch wenn es geht, keine Hochspannungsleitungen, das ist noch so der andere interessante Faktor. Ja, und wenn man einen kleinen Fallschirm hat, dann kommt die Rakete halt einigermaßen zügig runter, aber es kann halt auch sein, dass sie zu zügig runterkommt und was halt auch passiert, ist, dass diese Ausstoßladung nicht kräftig genug ist, wenn man es mit der Watte ein bisschen übertrieben hat und die ein bisschen zu fest reingestopft hat. Weil man dachte, jetzt will man endlich mal den Fallschirm nicht angebrannt haben, dann stopft man da ein bisschen mehr Watte rein und dann schafft die Ausstoßladung nicht, die Spitze abzumachen und dann steckt die Rakete mit der Spitze im Acker. Das passiert halt auch. Wie ihr seht, es empfiehlt sich durchaus, es nicht unbedingt im Hinterhof zu machen, außer mit den ganz kleinen Raketen, weil es schon mal passieren kann. Also so die ersten Experimente, die ich gemacht habe, da wusste ich noch nicht, dass man solche Bausätze fertig kaufen kann. Was? Okay, der wollte nicht. Gut. Also meine ersten Experimente waren halt, habe ich halt so eine Pappröhre genommen und habe irgendwo in Tschechien halt irgendwie mir so ein paar Treibsätze gekauft. Und habe die da halt mit Klebeband einfach drunter gewickelt und wusste noch nichts über Stabilität oder wie groß die Finnen sein müssen oder was auch immer, sondern habe halt einfach ein Stück Pappe, irgendwie ein Stück Holz da oben drauf genagelt. Und es war ein leichtes Stück Holz und habe es halt im Park gemacht und es kam dann halt irgendwann runter, so einen Meter neben irgendjemand anders, seinem Hund. Und hat dann doch einiges in Erklärungen zu tun. So. Also die Leute sind dann so ein bisschen unentspannt meistens. Gut, also Fallschirm bringt schon Sinn, so ist ja dann, man hat einen großen Acker und man sollte auch nicht unterschätzen, wie schnell so eine Rakete wird, wenn sie so aus irgendwie sagen wir mal 150 Meter Höhe runterkommt und aerodynamisch ganz gut gebaut ist. Also mir ist es einmal passiert, da habe ich eine Rakete fast nicht wiedergefunden, weil die wirklich bis zum Leitwerk im Boden steckte. So, also so tief. Ja. Es war halt irgendwie ein halbwegs frisch gepflügter Acker und der war richtig so tuck. Gut, jetzt kommen wir zu diesem Punkt, den ich damals noch nicht so kannte, die Sache mit der Stabilität. Wenn man sich so eine Rakete anguckt, dann hat die zwei wesentliche Punkte. Das eine ist der Schwerpunkt, das ist das sogenannte im Englischen Center of Gravity. Wenn man sich das, also Schwerpunkt ist so, wenn man hier, also nehmen wir so einen Stift, das ist die Rakete und der Schwerpunkt ist genau da, wo ich halt das Ding balancieren kann. Ach, Entschuldigung. Nee, jetzt nicht. Das ist noch relativ einfach zu ermitteln. Das andere ist das sogenannte Center of Pressure. Das ist schon ein bisschen schwieriger zu ermitteln, wenn man sich so diese Rakete vorstellt. Ist Center of Pressure der Punkt, um den sich die Rakete dreht, wenn die Luft um das Leitwerk strömt. Na, also kann man sich so vorstellen wie so ein Wetterhahn. Na, der hat hinten ja auch so eine Art Leitwerk dran. Und wenn der sich dreht, dann dreht er sich um sein Center of Pressure. Das heißt also da, wo halt die Kraft sich genau ihren Angelpunkt hat. Und so eine Rakete stabil zu kriegen, ist eigentlich ganz einfach. Man muss eigentlich nur darauf achten, dass der Schwerpunkt vor dem Druckpunkt liegt. Kann man sich einfach merken im Englischen Center of Gravity, G kommt vor P. So, das ist die einfachste Regel, die man beachten sollte. Wenn man eine Rakete hat, bei der das nicht so ist, dann sollte man die lieber nicht starten. Also es gibt da halt so immer so schöne Grafiken so. Also wenn man halt so eine Rakete hat, die halt stabil ist so, dann fliegt die halt so hoch so und dann gibt es halt sogenannte neutrale Stabilität. Das heißt also, wenn der Schwerpunkt genau auf dem Druckpunkt ist, dann fliegt die halt so. Und dann gibt es halt noch, wenn halt der Schwerpunkt hinter dem Druckpunkt ist, dann fliegt die halt so. Und glaubt mir, also wenn man halt so mal mit so einer Rakete gespielt hat, man möchte nicht, dass die einem so um die Ohren fliegt. Die ist doch relativ kräftig, auch mit den kleinen Treibladungen, die in Deutschland zugelassen sind. Wie gesagt, man kann es relativ einfach ermitteln, wo jetzt der Druckpunkt liegt, indem man einfach das fertige Raketenmodell nimmt und ohne Motor oder was auch immer drin, einen Bindfaden dran bindet und es einfach so um den Kopf schleudert. So, wie man das halt so früher mit irgendwelchen Dingen getan hat. Dann merkt man sehr schnell, wie sich die Rakete in den Wind dreht. Wenn man irgendwie ein Auto hat, kann man es auch machen, dass man halt einfach die Rakete so zwischen zwei Fingern nimmt und aus dem Fenster hält. Ja? Wenn man mit dem Auto zügig fährt, so, dann hat man auch relativ viel Fahrtwind, dann kann man die aus dem Fenster halten. Und dann merkt man ziemlich schnell, um welchen Punkt sich die Rakete dreht. Also man kann es natürlich elaboriert machen mit irgendwelchen Holzstäbchen oder so. Aber in der Regel reicht es auch, so ein ungefähres Gefühl dafür zu bekommen. Eine andere Methode, das zu ermitteln, wo der Druckpunkt liegt, ist, dass man sich ein 2D-Bild von der Rakete macht. Also eine Rakete ist ja rund und hat das Leitwerk so an allen möglichen Ecken. Was man halt einfach machen kann, man kann sich diese Außenform hier in Pappe ausschneiden und dann von dieser Papp-Außenform den Schwerpunkt ermitteln. Was man da sozusagen hat, ist ein Flächengewicht. Also die Fläche, auf der die Luft Druck ausüben kann man dann sozusagen ausbalancieren. Das ist die Methode, wie man es halt früher gemacht hat. Man kann es halt auch ausberechnen. So, es gibt halt irgendwie jede Menge tolle Software im Internet, mit der man halt irgendwie solche Sachen ausrechnen kann. In der Regel, wie gesagt, ich bin bisher mit irgendwie Bindfaden und irgendwie mal aus dem Fenster halten rausgekommen, aber man kann es halt beliebig weit treiben. Wie gesagt, ganz wichtig, irgendwie Schwerpunkt vor Druckpunkt. Wenn man sich so große Raketen anguckt, so zum Beispiel irgendwie gibt es mittlerweile einigermaßen gut dokumentiert, so diese A4, also Rakete aus dem Zweiten Weltkrieg, die noch als V2 bekannt wurde. Wenn man sich das Design von diesen Dingern anguckt, so ist es genau dasselbe. Also es gibt halt noch ein paar Sachen, die unterschiedlich sind für Überschallraketen, die haben aber nur mit der Aerodynamik zu tun. Prinzipiell ist es aber immer so, dass man den Druckpunkt hinter dem Schwerpunkt haben sollte. Wichtig ist, man sollte den Abstand zwischen den beiden nicht zu klein machen, weil wenn der Treibsatz abbrennt, wird die Rakete natürlich hinten leichter. Ja, und wenn man sich so überlegt, dann wandert dieser Punkt hier halt einfach nach hinten. Das heißt, dass dadurch, dass man den Abbrand berücksichtigt, kann es passieren, dass die Rakete plötzlich im Flug instabil wird. So, die geht halt hoch und dann plötzlich. So, okay, ist nicht weiter tragisch, wenn es da oben passiert, sieht halt lustig aus, verschreckt ein paar Vögel oder so, aber gut, ist halt, sollte man halt dran denken. So Überschallraketen ist ein Thema, was halt, da braucht man halt schon signifikant größere Treibsätze zu. Ja?
Geht nicht. Ah ja, doch. Die Treibsätze ist hinten drin. Wenn der leichter wird, wandert der Center of Gravity doch nach vorne, oder? So theoretisch.
Du hast recht, ich bin noch nicht wach. Entschuldigung. Bei welcher Gelegenheit ist mir passiert, dass das Ding oben instabil geworden ist? Gut, okay. Du hast mich beim Lügen erwischt. Gut. Beim Start. Wir haben mehrere Kräfte. Das eine ist der Schub, der aus dem Raketenmotor kommt. Muss ich nochmal erklären, wie es mit dem Rückstoß funktioniert, oder kann ich davon ausgehen, dass ihr alle irgendwie Physik zumindest Grundkurs gehabt habt? Okay, gut. Gut, also wir haben den Schub und wir haben das Gewicht der Rakete, die gegeneinander wirken. Der Schub sollte halt irgendwie stärker sein als das Gewicht der Rakete, ist einigermaßen klar, sonst kommt die halt nicht hoch. Je mehr Margin man hier hat, desto schneller ist das Ding oben. Eine andere Kraft, die halt wirkt, ist der Drag, also der aerodynamische Widerstand, der halt durch diese ganze Rakete verursacht wird. Man mag es nicht glauben, aber wenn man sich anguckt, wo dieser aerodynamische Widerstand anfällt, sind es so Sachen wie zum Beispiel, wie gut diese Zone geglättet wurde. Also wie wenig Abstand oder wie, ob da eine große Riefe ist oder was auch immer, wo sich halt Verwirbelungen bilden können. Es macht ungefähr 30% des Drags aus. So, also 30% ist schon richtig viel. Also wenn man da reduzieren kann, dann fliegt die Rakete echt signifikant höher. Andere Zonen sind ist natürlich das Leitwerk und die da, wo das Leitwerk angebunden ist an den Raketenkörper und wie glatt der Raketenkörper ist. Das heißt also, den Raketenkörper mit so einem richtig glatten Modellbaulack zu lackieren, bringt richtig Höhe. Also da kann man schon richtig signifikant dran arbeiten, und wenn man halt sich hinsetzt und haben wir auf dem Feld gemacht, haben wir halt irgendwie auf dem Feld zusammengebastelt so und haben die zum ersten Mal gestartet, und naja, sah nicht so beeindruckend aus, so kam so 50, 60 Meter hoch, und dann haben wir halt mal richtig dran rumgeschliffen und das Leitwerk oben richtig gut abgeschliffen und irgendwie hier an den Stellen, wo es in den Raketenkörper geht, so mit Klebstoff noch so richtig geglättet und so, und plötzlich haben wir das Ding nicht mehr gesehen, es ging durch die Wolkendecke durch. So, also da kann man halt richtig dran arbeiten. Gut, das waren sozusagen die Grundlagen. Ist im Wesentlichen klar, so Funktionsweise und so? Okay. Gut, wie sieht es in Deutschland rechtlich aus? Was man im Laden kaufen kann, sind maximal sogenannte D-Treibsätze. Die enthalten unter 20 Gramm, das ist die Vorschrift des Sprengstoffgesetzes, Treibsatzmasse. Treibsatzmasse darf halt auch nur bestimmtes Zeug, also maximal Schwarzpulver mit ein paar Add-ons sein. Wenn man mehr benutzen will, dann braucht man einen sogenannten T2-Schein. Der heißt nicht wegen Arnold Schwarzenegger so, sondern, keine Ahnung, wegen irgendwelcher Bürokraten. Dabei handelt es sich sozusagen um so eine Art Sprengstoffschein-Light, und man darf dann halt auch mit mehreren 100 Gramm Treibsatzmasse umgehen, und damit kann man schon ordentlich Spaß haben. So, das ist halt schon relativ umfangreiche Raketen, die man damit starten kann. Man kommt relativ schnell an diesen Punkt, dass man sagt, okay, also irgendwie mit diesen D-Treibsätzen komme ich jetzt eigentlich nicht mehr aus, nämlich spätestens dann, wenn man anfängt, da zum Beispiel mal einen Videosender reinzutun in so eine Rakete, um halt mal zu gucken, wie es von oben aussieht. Und Deutschland ist da halt so ein bisschen restriktiv, so wenn man zum Beispiel in die Schweiz geht oder in die Niederlande, so, da kann man irgendwie bis 400 Gramm oder 500 Gramm Treibsatzmasse auch ohne Schein benutzen. Und dann kommt man da mit so seinen kleinen Pappraketen an, so, und dann haben die da so richtig große Raketen, die so groß sind wie sie selber. Dann gucken einen ganz mitleidig an. Naja. Starten sollte man nur auf eigenem Grund oder mit Zustimmung des Eigentümers. In der Praxis ist es so, wenn sich niemand beschwert, dann who cares. Wichtiger Punkt ist der Brandschutz. Man denkt, naja, macht man das im Sommer auf so einer Wiese, und dann wundert man sich dann, dass man dann, wenn man weggeht, dann doch so einen 1 Meter abgebrannten Fleck hinterlassen hat, weil was aus einem Treibsatz hinten rauskommt, das feuert schon ganz ordentlich so. Also das ist halt doch relativ viel Hitze und Gas und vor allen Dingen auch so kleine glühende Partikelchen, die halt dann durch die Gegend fliegen. Also Brandschutz ist schon ein Thema so. Es ist eigentlich nur erlaubt, vertikal zu starten, also das heißt also senkrecht nach oben. Es ist halt so, dass, also wenn man sich so eine Startrampe anguckt, die besteht halt aus so einem Draht, auf dem man die Rakete raufschiebt, und dann gibt es halt unten so ein Gelenk da dran, ne, mit dem man das Ding so ein bisschen in den Wind drehen kann, damit man sozusagen nicht so viel Abdrift hat, wenn die Rakete hochgeht. Man kann natürlich auch ein bisschen weiter kippen und ein bisschen weiter kippen, und dann kann man halt auch nicht vertikal starten, das ist halt nicht so ganz legal, aber macht halt jede Menge Spaß. Das Interessante ist, dass die Physik ist ungefähr dieselbe wie beim senkrechten Start, nur dass sie halt in der nicht angetriebenen Phase wird es dann halt parabolisch. Also dann kommt die Rakete halt parabolisch runter. Worauf man ein bisschen achten sollte, sind halt Einflugschneisen. Ich persönlich habe da noch keinen Ärger bekommen. Ein Freund von mir hat da schon mal richtigen Ärger bekommen, weil er halt irgendwie in so einer Einflugschneise von so einem Flughafen da gespielt hat, und dann waren sie dann doch einigermaßen zügig da. und wollten wissen, was er da tut. Es war allerdings auch nach dem 11. September, insofern kann man ihn da fast verzeihen. Gut. So, was kann man da für lustigen Spaß mit haben mit so Raketen, wenn man, die Treibsatzgrößen waren noch nicht fertig, Entschuldigung. Man kann halt Luftbilder machen, es gibt hier immer so schöne, im Internet so schöne lustige Seiten, wo die Leute hingehen und zum Beispiel mal ihre Startplätze fotografieren, ja, da kann man so schöne Bilder machen. Ich habe mit so einem Fertigbausatz für so eine Rakete, so eine Kamerarakete, die sogenannte Astrocam, auch mal gespielt, bloß da ist das Problem, da ist so eine Mini, so ein Pocketfilm drin, also irgendwie, wo nur so ein Negativformat irgendwie so 12x12 mm ist oder so, und die Bilder, die da rauskommen, kann man echt vergessen, das macht genau gar keinen Spaß. Was sehr lustig ist, ist da halt einen Videosender einzubauen. Das ist auch eines der Projekte, an denen ich spiele. Ich bin leider noch nicht so weit wie der Australier hier, aber den will ich euch trotzdem nicht vorenthalten. Der ist echt lustig. So, also was wir jetzt sehen, ist hier, steht die Rakete noch auf dem Starttisch. Man sieht das Zündkabel, was da hingeht. Die werden elektrisch gezündet. Jetzt wird gezündet. Und man sieht, es geht schon ganz schön ab. So, jetzt ist der Motor alle. Ne, hat aufgehört zu dröhnen und ist ja sozusagen der nicht angetriebene Flug. Und jetzt hört man gleich die Ausstoßladung kommen. Hört man den Wind noch ein wenig rauschen. Jetzt ist die Rakete oben und fliegt so jiep, plopp. Und da ist der Fallschirm mit der Ausstoßladung. So. Und jetzt trudelt die Rakete halt am Fallschirm runter. Das Problem ist halt, wie gesagt, wenn man so eine Videospielerei machen möchte, dass man in Deutschland halt die Treibsatzladung, also mit den 20 Gramm in so einem D-Treibsatz bekommt man nur diesen ganz kleinen Videosender hoch, also diesen briefmarkengroßen Videosender und eine echt kleine Kamera und so eine Lithiumzelle aus dem Fotoapparat und dann kommt man gerade mal so 30 Meter hoch. Ja?
Und dann so 4, 5 Treibsätze zusammen. Ja. Saturn V, sag mal. So.
Ja, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, höher zu kommen oder mit mehr Schub zu kriegen. Ne? Also wenn man höher kommen will, dann kann man halt Multistages bauen. Das heißt also, dass man unten einen Treibsatz nimmt mit einer Verzögerung 0, der halt einen darüberliegenden Treibsatz zündet durch die heißen Ausstoßgase. Das ist aber ein einigermaßen heikles Spiel, wo man erstmal eine Weile lesen sollte, wie man es tut. Also mir ist es zum Beispiel passiert, als wir das gemacht haben, als wir noch nichts davon wussten, wie man es richtig macht, da ist die Verbindung zwischen dem unteren Treibsatz und dem oberen Treibsatz nicht vollständig abgerissen, was dazu führte, dass die Gase so ein bisschen an der Seite rauspfiffen und dann die Rakete so, halt sich angetrieben ein wenig erratisch bewegte, auch in so einem Park und die Leute dann doch schon ein bisschen schockiert guckten. Mehrere Booster gleichzeitig zünden betrifft, ist das größte Problem wirklich die Zündung zum selben Zeitpunkt. Also wenn man halt mit diesen elektrischen Zündern arbeitet, das sind halt so kleine Glühdrähte, die steckt man halt unten in den Treibsatz rein und dann drückt man auf den Knopf und der Treibsatz glüht, der Draht glüht halt an und der heiße Draht entzündet den Treibsatz. Und die Frist, die so ein Treibsatz zwischen Knopfdrücken und Zünden braucht, hängt halt extrem davon ab, wie sorgfältig man diesen Draht reinschiebt, ob der Draht genau denselben Widerstand hat, genauso schnell heiß wird und so weiter und so fort. Und was richtig übel ist, also ich habe das einmal gehabt, das habe ich nur zum Glück mit B-Treibsätzen, also mit ganz kleinen Treibsätzen gemacht, hatte ich 4 Stück auf einmal und mir sind nur 2 auf einer Seite gezündet, da ist das Ding hoch und dann kamen die anderen noch hinterher und dann flog die Rakete so in Dachhöhe so aufs Haus meines Nachbarn zu. Also da will man auf dem freien Acker experimentieren und sich sehr, also wirklich sehr sorgfältig überlegen, welche Zünder man nimmt und in welcher Konfiguration man die startet. Kann man natürlich machen so. Also es ist halt, wie gesagt, bevor man anfängt, damit 4D-Treibsätzen oder 5D-Treibsätzen zu arbeiten, würde ich empfehlen, mit A oder B, das sind so diese relativ kleinen Treibsätze, erstmal ein bisschen zu spielen, so, dass man da so ein Gefühl für hat, so, wie das so geht und so, mit dem gleichzeitigen Zünden. Man sollte auch nicht unterschätzen, was man für Ströme braucht. Also um diesen Draht zum Glühen zu bekommen, braucht man schon einigermaßen Strom. So. Also das heißt, also, wenn man so 5 gleichzeitig zünden will, bräuchte man schon so einen Bleiakku oder sowas, um da halt genügend zügig zu zünden. So. Aber kann man machen. Also ich habe auch gerade so auf dem Basteltisch, so ein Vierfach-D-Ding, ist illegal, ne? Also ganz klar. Mehr als einen Treibsatz D darf man halt nicht verwenden, aber da ich nicht plane, es in Deutschland zu starten, ist das schon okay.
Gut. Ja. Wie sieht das eigentlich mit Flüssigantrieben aus?
Hast du dir mal so eine V2 zum Beispiel angeguckt, da ist es halt eine relativ große, komplexe Mechanerie, die man halt braucht, um so Flüssigtreibstoff zur Brenndüse zu bewegen. In der Regel hast du halt ein Treibmittel und ein Oxidans, was du halt dazu pumpst. Die einzigen Modelle, die ich kenne, die halt mit flüssigem Treibstoff arbeiten, sind halt Turbinenmodelle. Also da gibt es halt so eine Mikroturbine, wo du halt einigermaßen, ich weiß nicht, was man da, nee, Kerosin nimmt man da nicht, nimmt man, glaube ich, Alkohol. Das sind halt so kleine Turbinen und damit kriegt man auch schon einigermaßen Fettschub. Die Amis haben natürlich auch auf ihren Ranges da richtige kleine Flüssig-Engine, bloß wenn man sich da anguckt, wer das baut, dann sind das meistens halt irgendwelche Rocket Engineers von irgendwie Lockheed Marietta, die halt irgendwie nach Feierabend noch weiter basteln und mal irgendwie ein paar Teile irgendwie mitnehmen von zu Hause, beziehungsweise aus der Firma, und die dann halt auch mal zu ihren Kumpels rübergehen nach White Sands und mal irgendwie Sachen starten. So. Also ich meine, da passieren halt so Sachen, dass sie halt, naja, die kriegen dann halt nochmal so einen Raketenmotor aus irgendeinem Testprogramm geschenkt für irgendeine neue Luftabwehrrakete und gönnen sich dann halt so einen Spaß, dass sie halt irgendwie ein ganzes gefrorenes Schwein auf irgendwie 500 Meter schießen, um zu gucken. Naja, so Sachen halt. Also das ist schon eine wenig andere Welt, so, und da sollte man auch echt genau wissen, was man tut, so, weil halt also wenn man halt mal so mit so einer D-Engine gespielt hat, dann wird man ganz schnell merken, dass es doch relativ beeindruckende Mengen Schub sind, und wenn man sich dann überlegt, dass man da halt dann nicht nur so ein 150 Gramm Modell hat, sondern sagen wir mal so ein 150 Kilo Modell, was so ungefähr die Größenordnung ist, in die man mit Flüssigkeit Treibstoffen kommt, so, das ist dann schon, naja, also ich will mal nicht auf die rechtlichen Implikationen eingehen. Also. Ja. Damit wäre ich, glaube ich, im Wesentlichen durch. Ich wollte euch, glaube ich, noch einen Film zeigen. Was hier? Der ist nicht hier, Entschuldigung.
Ja, wir gerade da gesucht, kurze Bemerkung, und es gibt im Internet sehr schöne Raketenseiten. Es gibt einen Raketenmodellsportverein in Berlin. Der Trick dabei ist halt, dass diese Vereine dann so eine, diese Sprengstoffgesetz T20 nennt sich das, also Theodor 20 ist so eine Größe, die man dann mit einer extra Genehmigung und einem Kursus kann man halt das Recht erwerben, diese schwereren, größeren Triebsätze auch zu benutzen im Rahmen eines solchen Vereins. Ja, und dann hast du auch sehr viel mehr Schub und irgendwie Startgewicht und tolle große Raketen und sowas alles. Und bist dann wieder legal. Ne?
Also ja, der Nachteil ist dann halt nur, wenn man halt anfängt, dann damit richtig zu spielen, so, dann ist man diesen Schein auch wieder schnell los, habe ich mir sagen lassen. Also.
Was willst du denn da richtig spielen? Das verstehe ich jetzt.
Gut. Okay, aber ja, danke für den Hinweis. Also wie gesagt, ich hatte also
im Internet mal surfen und dann vielleicht so einen Verein mal besuchen. Ja. Und da gibt es dann halt immer ein paar Superspezies, die diesen T20-Schein haben, und da kann man sich ja mal mit denen unterhalten.
Ah, okay. Gut, danke. Ja, also was ich gerade bastel, ist halt irgendwie der Versuch, halt so ein, auch so einen Videosender halt in kleinen zu bauen, den man halt mit einer D-Engine starten kann. Weil, wie gesagt, mit diesen mehreren Engines gleichzeitig starten, ist halt wirklich so ein bisschen tricky. Das Problem ist halt, dass man dann da doch relativ zügig an die Gewichtsgrenzen kommt. Also wenn man es dann halt weiter treiben will, sollte man wahrscheinlich wirklich dann zu den professionellen Vereinen gehen, die halt sowas richtig betreiben. Ja, ich bin damit eigentlich soweit durch. So, also wenn ihr noch Fragen habt, dann gerne. Oder interessante Ideen.
Kaufst du dir die Treibsätze ganz normal im Modellbaugeschäft oder kommst du da irgendwie billiger ran?
Ich kaufe die im Internet, da sind sie billiger als im Modellbaugeschäft. Also bevor man halt dringend abraten sollte, ist die Dinger selber zu bauen. Das geht zwar auch, nur der große Vorteil von industriell gefertigten Treibsätzen ist halt die Vorhersagbarkeit. Also die, ich habe bisher ein einziges Mal von ungefähr 100 Schuss einen Treibsatz gehabt, der versagt hat, also wo der Treibsatz wirklich versagt hat. und man hat halt immer einen einigermaßen gleichen Schub und man hat halt nicht solche Risiken, wie dass einem plötzlich beim Reinstopfen des Schwarzpulvers irgendwie ein Funke entsteht oder so und man dann halt irgendwie ein paar Augenbrauen weniger hat oder noch irgendwelche anderen Körperteile. Da, also ich meine, gut, wir haben alle in unserer Kindheit gerne irgendwie mit sowas gespielt. Es ist halt nur so, dass man, wenn man halt so eine Treibsätze macht, dann muss man halt richtig viele davon machen und nicht nur mal einen, den man halt in der Kiesgrube losballert, sondern halt so 20 oder 30 oder so und da passiert dann auch schon mal schnell ein Unfall. So teuer sind die halt auch nicht, also insofern geht einfach ins Netz und kauft euch das Zeug. Ist wie gesagt auch nicht so teuer. So. Also im Schnitt landet man so bei 50 Cent bis 1 Euro pro Treibsatz. Und in der Regel wird man mehr los für die Modelle, die einem dann doch runtergefallen sind. So. Also selbst wenn man die aus billigem Material gebaut hat. Gut, dann vielen Dank.